Credo, der Glaube der Kirche. Seien Sie dazu alle herzlich gegrüßt. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie bei Radio Horeb wieder mit dabei sind. Auch alle, die uns in Südtirol bei Radio Maria hören. Heute, wenn wir unsere Reihe fortsetzen von Herzen Ja, Glaubensweg zur Tauferneuerung in der Osternacht mit Pater Hubert Lenz aus Vallenda. Oft ist ja von vergessenen Sakramenten die Rede. Einfach weil manche Sakramente eine immer geringere Rolle zu spielen scheinen, da wird dann hier und da zum Beispiel einmal die Beichte genannt. Für die Taufe könnte man das vielleicht in einem übertragenen Sinne auch sagen, ein vergessenes Sakrament. Nicht etwa, weil es immer weniger gespendet würde, das nicht, aber weil es oftmals im Leben von Christen ein bloß, sagen wir, historisches Datum, einen biografischen Zeitpunkt angibt. Aber sagt es dennoch etwas über unser gegenwärtiges Leben? Was bedeutet uns dieses in mehrfachem Sinne wirklich einmaliges Sakrament hier und jetzt? Unter anderem darüber sollen wir ja in der sogenannten Tauferneuerung, wie sie in der Osternacht gefeiert wird, vernehmbar Auskunft geben. Nicht ohne Grund nennt die Kirche das Ganze wirklich Bekenntnis. Pater Hubert Lenz bereitet uns in dieser Fastenzeit auf dieses Geschehen vor in der Osternacht und er nimmt sich die Zeit, uns das Geheimnis der Taufe neu zu erschließen, wie wir es ja bereits im ersten Teil gehört haben, dort neu einzutauchen, unsere wichtigste Quelle freizulegen. Pater Hubert Lenz ist Professor an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Vallenda und seit einer geraumen Zeit mit der Erwachsenenpastoral beschäftigt, mit neuen Wegen, die man da gehen kann. Und da gehört er zum internationalen Team Wege Erwachsenen Glaubens. Er ist uns nun telefonisch in Vallenda zugeschaltet. Grüße Gott und guten Abend, Pater Lenz.
Einen schönen guten Abend und ein herzliches Grüß Gott.
Herzlichen Dank, Pater Lenz, dass Sie sich heute Abend wieder die Zeit nehmen werden. Wir freuen uns auf diese Reihe Glaubensweg zur Tauferneuerung in der Osternacht. Ihnen das Wort.
Ja, vielen Dank. Jetzt muss ich erstmal was ganz, ganz Profanes sagen. Wenn Vallendaer zuhören und dann haben die mich früher immer kritisiert, ich habe es inzwischen gelernt, dass ich ja zu meinem männlichen Elternteil nicht Vater sage, sondern Vater und dass man zu Vallendaer sagen müssen. Die sind nämlich ein kleines stolzes Völkchen, die 10.000 Vallendaer hier. Aber gut, also wenn jemand das zuhören sollte in Vallenda, möge er sich freuen, dass wir Vallendaer sagen.
Und wir versprechen wirklich, dass wir in Zukunft darauf achten, dass stimmlose Vallendaer.
Ja. So, aber das war jetzt nur das Vorgeplänkel. Ja, wir haben am letzten Mal ja so einen kleinen Einstieg gehabt und ich möchte einfach noch mal so kurz zurück, warum überhaupt Glaubensweg in der Fastenzeit hin auf die Tauferneuerung oder die Taufbekräftigung oder Bekräftigung des Taufbekenntnisses in der Osternacht. Die allermeisten von uns wurden ja als Säuglinge getauft und das ist ja eigentlich etwas, wo man sagen muss, da fehlt noch was. Wenn man als Säugling getauft wird, ist man ja nicht schon mit der Taufe fertig, man ist ja nicht nie mit der Taufe fertig, aber da fehlt in dem Sinne noch was, dass ich selbst mich auch dazu bekenne. Wenn heute ein Kind getauft wird, dann werden die Eltern gefragt, glauben Sie an Gott, widersagen Sie dem Bösen? Und möchten Sie das Kind im Glauben erziehen, wie stark das dann auch wirklich passiert, ist eine eigene Not und Herausforderung, aber vom Ganzen her gesehen ist eigentlich das eigene Bekenntnis ganz wesentlich zur Taufe gehörig. Es gibt ja Sakramente nicht ohne eigenes Bekenntnis dazu, das gilt für alle Sakramente. Und es gibt viele gute Gründe, dass ein Kind als Säugling getauft wird, wenn die Eltern da wirklich, wenn das ihnen im Herzen ein Anliegen ist. Und trotzdem ist es, glaube ich, ganz wichtig, kann ich als Erwachsener auch dazu ein persönliches Ja-Wort sagen. Ich frage hin und wieder Leute, wenn ich ein Taufgespräch führe, ob sie heute als Erwachsene, als Eltern sich auch noch taufen lassen würden, wenn sie sich noch nicht getauft wären. Da gibt's immer so ganz unterschiedliche Reaktionen drauf. Und ich denke, das ist für uns alle eine Herausforderung. Und die Fastenzeit hat unter anderem als österliche Bußzeit die Aufgabe, uns wieder neu vorzubereiten und gleichsam aufzufrischen, unser persönliches Bekenntnis zum dreifaltigen Gott in der Osternacht und auch zu dem Weg Jesu Christi der ja in der Karwoche ganz präsent wird und der ja auch in der Taufe, wie wir im Laufe der Sendung immer mehr auch sehen werden, ganz, ganz präsent ist. Das ist also so der Hintergrund. Ich denke, Jesus hat Erwachsenen gepredigt, er hat Kinder gesegnet, aber es gibt von ihm keine Kinderpredigt, sondern es gibt nur Predigten für Erwachsene. Und die Berufung zur Jüngerschaft ist nicht ein Ruf an Kinder, sondern vornehmlich ein Ruf an Erwachsene, die natürlich ihren Kindern das mitgeben und sie dann mit auf den Weg nehmen können. Das ist also der Hintergrund, warum es eigentlich wichtig ist, sich selbst auf das Taufbekenntnis, die Bekräftigung des Taufbekenntnisses in der Osternacht vorzubereiten. Und in allen der nächsten Sendungen kommen wir auch darüber zu sprechen, dass es eigentlich wirklich ein Prozess ist, den man immer wieder gehen muss. Wir hatten im letzten Mal ein wenig das Thema Wasser angesprochen. Und so eine Kernaussage war eigentlich, so unverzichtbar wie Wasser zum Leben gehört, wir können ohne Wasser nicht leben, genauso unverzichtbar und auch genauso zentral und bedeutsam gehört Gott zu unserem Leben. In der Bibel ist sehr viel von Wasser die Rede, gerade der Hintergrund von Wüste. Am vergangenen Sonntag war ja das Evangelium, Jesus Versuchung in der Wüste, macht ja ganz deutlich, dass wir gerufen sind, ja, wieder zu spüren, wie groß ist eigentlich mein Durst nach Gott. Wer in der Wüste ist, der spürt schnell, wie viel Durst der Körper hat. Aber wenn man so auch Einsamkeit in der Wüste erlebt, das Angewiesensein auf Sicherheit, auf Hilfe, dann kommt, denke ich, auch sehr stark, wie groß ist eigentlich der Durst meiner Seele, etwa nach Bejahung, nach dem, was im Tiefsten nur Gott geben kann. Das war so ein ganz wesentliches Element vom letzten Mal und so das Stichwort Brunnen im Alten Testament, im Neuen Testament gibt es so manche Brunnengeschichte, auch manche gute Begegnung am Brunnen, wenn man nur die Geschichte der Frau am Jakobsbrunnen als Beispiel nimmt. Ich möchte Sie heute ein Stück weiter mit auf den Weg nehmen. Die Überschrift könnte heißen, in Gottes Nähe, da sind wir ganz in unserem Element. Da ist jemand ganz in seinem Element. Das ist ja so ein Wort, was so als geflügeltes Wort uns bekannt ist. Manchmal sagt man so wie der Fisch im Wasser, der springt ins Wasser, der tollt da herum, der ist wirklich ganz in seinem Element. Mein Vater war, wenn er am Garten arbeitete, ganz in seinem Element. Das war wirklich für ihn in gewisser Weise Freizeit, Erholung, ganz in seinem Element. Andere beim Musizieren oder beim Lesen. Und die Frage, die ja so ist, nicht, wenn jemand ganz in seinem Element ist, dann sind auch wahrscheinlich viele Kräfte, die in ihm freigelegt werden, die sonst etwas verborgen oder verdeckt sind oder gar nicht richtig an die Oberfläche kommen. Ich bin ganz in meinem Element. Die Frage, wann sind wir als Menschen eigentlich ganz in unserem Element? Wann kommen wirklich die ganzen Potenziale, die in uns sind, wann kommen die ans Licht, wann werden die freigelegt, wann werden die vielleicht befreit? Kurt Tucholsky, der ja nun wirklich kein Kirchenvertreter war, hat einmal gesagt, die Welt ist eine Nummer zu klein geraten, um die unendliche Sehnsucht des Menschen stillen zu können. Das heißt, selbst wenn wir alle möglichen Dinge, die in uns sind, ausschöpfen, freilegen, so Kurt Tucholsky, und ich denke, das sind Erfahrungen, die wir auch selber machen, hoffentlich machen, kommen wir doch immer mit der Sehnsucht nach wirklicher Erfüllung an Grenzen. Immer bleibt in uns eine Sehnsucht nach mehr. Ich glaube, das hat jeder schon erfahren. Ich möchte eigentlich mehr, ich suche weiter. Das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Was gibt's denn da sonst noch im Leben? Geht diese Suche nach mehr, nicht, wo Tucholsky sagt, die Welt ist eine Nummer zu klein geraten, um die unendliche Sehnsucht des Menschen stillen zu können, geht diese Sehnsucht ins Leere oder weist sie eigentlich darauf hin, dass es da etwas Tieferes gibt, eine tiefer liegende Wahrheit, dass wir eigentlich in uns etwas haben, was wir uns selbst nicht erfüllen können, was uns aber ja tief begleitet, unser Leben wesentlich prägt. Augustinus hat ja mal gesagt, unruhig ist der Mensch, bis er ruht Gott in dir. würde es mal ein ganz bisschen anders formulieren. Nicht? Der Mensch, der aus dem Paradies, aus der ungetrübten Gottverbundenheit, das ist ja Paradies, wirklich ganz in Nähe Gottes leben, der da herausgefallen ist, der hat ja Gott nicht vergessen. Der bleibt ein von Gott angehauchter, wie mal jemand sagte, ein von ihm berührter, ein Schlüssellochgucker, einer, der Ausschau hält nach mehr, nach Größerem, nach Neuem. Ich glaube, das ist so eine ganz, ja, so eine ganz eigenartige Sache, dass zu unserem Leben eigentlich immer gehört, da muss doch noch mehr sein. Wolf Biermann, auch keineswegs ein bekennender Christ, hat es mal so gesagt, es muss doch noch Leben ins Leben hinein. Das ist nicht irgendwie so ein Sahnehäubchen, was obendrauf kommt, nicht irgendwie ein Luxus, den man sich leisten kann, aber nicht leisten muss, sondern Leben ins Leben, da spürt man irgendwo, da, als gehört das dazu. Eine andere Dimension vom Leben, die man eigentlich kaum in Worte fassen kann. Das ist so eine Frage in uns. Und die Frage, am kommenden Sonntag ist das Evangelium von der Verklärung Jesu. Da waren ja eigentlich Petrus und Johannes und Jakobus, die da mit auf dem Berg Tabor waren, Zeuge von etwas ganz, ja, Außerordentlichem. Da haben sie etwas erlebt von der Herrlichkeit des Himmels, von der Herrlichkeit der Nähe Gottes. Jesus war wirklich ganz in seinem Element, ganz in der Nähe des Vaters. Aber nicht nur Jesus, sondern auch die beiden anderen, Mose und Elia, die haben eigentlich ausgestrahlt in Gottes Nähe, da sind wir ganz in unserem Element, da ist es ganz licht und herrlich. Und Petrus selbst, der wusste gar nicht, was er richtig sagen sollte. Was soll ich zu dem Ganzen sagen? Er hat irgendwo gespürt, hier erleben wir etwas, das verschlägt einem die Sprache. Das kann ich nicht in Worte fassen, aber ich merke, dass das gehört irgendwo zum Menschen dazu und es ist für mich schon allein erfüllend, wenn ich nur dabei sein darf. Einfach das nur miterleben darf. Früher hieß es ja bei den Olympischen Spielen, im Augenblick haben wir Olympische Spiele, dabei sein ist alles. Baron de Coubertin, der Gründer der, der Olympischen Spiele der Neuzeit, hat ja so als Slogan gehabt, das kann man heute meistens wahrscheinlich für viele der Sportler nicht sagen, sondern man möchte irgendwo ganz vorne dabei sein. Aber dabei sein ist alles, ich will das einfach miterleben dürfen. Und das ist faszinierend. Da bin ich ganz in meinem Element, etwa als Sportler. Aber als Sportler eben auch zum Beispiel in der Verbundenheit der vielen Sportler, der Nationen und so weiter, die dazugehören. In der Nähe Jesu ist Petrus, sind die anderen in der Nähe Gottes ganz in ihrem Element. Was hat das mit der Taufe zu tun? Bei der Taufe werden wir ins Wasser eingetaucht. Wenn man jetzt mal die ursprüngliche Form nimmt, die eintauchen oder untertauchen war. Wir werden für immer mit Christus verbunden. Wir haben Teil an seinem göttlichen Leben, werden eigentlich so anfanghaft hineingenommen in die Liebesgemeinschaft Gottes, in die Liebesgemeinschaft dessen, der als dreifaltiger Gott endlos glückliches, erfülltes Leben ist. Äußerlich nimmt man das ja nicht wahr, da geht es wirklich wie bei der Verklärung. Aber manchmal lüftet sich so ein Schleier, etwa wie eben die Jünger erleben durften, da ist er ganz in seinem Element. Jesus, Elia, Mose. Und die Frage an uns, kenne ich das? Kenne ich das, was ich auch im Tiefsten eigentlich spüre? Ich habe da eine Sehnsucht nach etwas, was, ja, dass der Himmel offen ist. Nach etwas, was weit über unsere innermenschliche Erfüllung hinausgeht, was wir uns alleine nicht geben können. Ich habe eine Sehnsucht nach der Nähe, nach der Gegenwart Gottes. Wenn in der orthodoxen Kirche ein Kind getauft ist, gibt es einen eigenartigen Ritus, der ist bei uns eher nicht üblich, nämlich die Gemeinde, die Anwesenden werden mit dem Neugetauften gesegnet. Das neugetaufte Kind, das ist ja eine neue Gegenwart. Gott ist in ganz neuer Weise in diesem Kind gegenwärtig. Und das soll eigentlich zum Ausdruck bringen, ja, hier ist Gott präsent. Und da, wo Gott präsent ist, da ist das für uns alle mit Segen verbunden. Da sind wir im tiefsten in unserem Element, da sind wir erfüllt. Da ist das, wozu wir eigentlich im tiefsten unterwegs sind, wie es Augustinus sagt. Oder in der alten Kirche wurde diese neue Gegenwart, die dem Menschen in der Taufe geschenkt wurde, also wo es nicht einfach da geht, ja, du gehörst jetzt mit dazu, gehörst irgendwo mit zur Kirche, sondern wirklich, da ist Gott gegenwärtig, wurde das, glaube ich, viel anschaulicher ausgedrückt, als es für uns oft ist. Man muss sich ja vorstellen, dass die allermeisten Christen in den ersten Jahrhunderten Erwachsene waren, die getauft wurden. Manche haben später auch ihre Familie gleichsam mitgebracht zur Taufe. Also da, wo gläubige Eltern waren, wurden die Kinder getauft. Aber der Normalfall waren Erwachsene, die für sich wirklich sich Gott zugewandt hatten. Und wenn die getauft wurden, dann war das in der Regel in einem Taufbecken. Zwar nicht immer, aber allermeistens. Und die Täuflinge vom Ritus her legten zunächst die Kleider und den Schmuck ab. Das heißt, die waren wirklich nackt und stiegen dann in das Taufbecken. Und in der Regel wurden sie dort untergetaucht. Und anschließend erhielten die Neugetauften ein neues Gewand. Ihr habt Christus als Gewand angelegt, schreibt Paulus an die Galater, an die, die in der Taufe Christus als Gewand angelegt haben. Das heißt, seit unserer Taufe sind wir eigentlich in Gottes Herrlichkeit eingehüllt. Seit unserer Taufe haben wir eigentlich eine Beziehung zu dem, was Petrus und die anderen auf dem Berg Tabor bei der Verklärung Jesu erleben durften. In der Nähe Gottes, da sind wir Menschen letztlich mit etwas beschenkt, was wir aus uns heraus nicht machen können. Ganz in Gottes Herrlichkeit eingehüllt. Nicht? Man hat die alten Gewänder abgelegt und bekam wirklich etwas Neues. Ich möchte Sie einladen, dass wir jetzt, wenn etwas Musik läuft, das vielleicht für uns vertiefen, ein wenig darüber nachsinnen, was heißt das eigentlich für mich, in der Nähe Gottes, ganz in meinem Element, eingetaucht werden, in das Leben Gottes, eingehüllt werden in die Herrlichkeit Gottes, nicht das Taufkleid, was damals wirklich neu angelegt wurde und was so angelegt wurde, jemanden, der vorher seine alten Kleider abgelegt hat. Von dem Neuen die Rede, dass man eingehüllt wird, dem neuen Kleid, das man angelegt bekommt. Darum ein Wort, mit dem ich mich lange schwer getan habe, ist ja in der Bibel, dass immer wieder Taufe als eine neue Geburt beschrieben wird, eine Geburt von oben. Ich denke, damit soll zum Ausdruck kommen, da ist wirklich, das ist nicht so eine Weiterentwicklung, so von einem langsameren Auto auf ein schnelleres Auto, wo man vielleicht umsteigt, so von 80 PS auf 150, sondern das ist wirklich ein Einschnitt etwas Neues. Etwas Neues, das nur von oben her geschenkt werden kann, darum dieses Geburt von oben. Und was uns, denke ich, in zwei großen Bewegungen geschenkt wurde von Gott her. Das eine ist ja, dass dieses Anteil an der Herrlichkeit des Himmels haben, wir sind in Gottes Herrlichkeit eingehüllt, dass es ja im Alten Testament schon aufblitzt. Aufblitzt sage ich deshalb, weil es nicht so ganz selbstverständlich war, aber wenn es etwa im Psalm 8 heißt, dass der Mensch, der ja als Ebenbild Gottes geschaffen ist, dass dieser Mensch mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt wird oder von Gott gekrönt ist. Eine Krone kann man sich nicht selbst aufsetzen. Das hat zwar Napoleon gemacht, aber das ist nicht das Normale. Sondern ich werde gekrönt. Und der Psalm sagt ja eigentlich, dass jeder Mensch mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt ist. Das heißt, dass ihm eine göttliche Krone aufgesetzt wird. Warum eine göttliche Krone? In der Bibel ist es so, dass das Wort Herrlichkeit im hebräischen Kabot im Normalfall nur auf Gott bezogen ist. Also Herrlichkeit ist sozusagen das Erscheinen Gottes. Und jetzt heißt es plötzlich an ein paar Stellen, und eine wesentliche ist hier der Psalm 8, dass der Mensch mit Herrlichkeit gekrönt ist. Das muss man sich fast auf der Zunge zergehen lassen. Der Mensch hat wirklich Anteil am Leben Gottes, hat mit göttlichem Leben gekrönt. Oder um es anders auszudrücken, in der Taufe taucht der Mensch in das göttliche Leben ein. Du gehörst zu mir, spricht Gott sozusagen dem Täufling zu. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. So wie Jesus es zugesprochen bekommt bei seiner Taufe im Jordan und dann auf dem Berg Tabor, spricht der Vater im Himmel auch jedem von uns so: Du gehörst zu mir, mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Das ist zunächst mal wirklich uns gegeben von unserem Menschsein. Wir wissen, wir sind gebrochene Wesen. Der Sündenfall steckt uns allen in den Knochen. Und was hat Jesus getan? Er hat ja eigentlich in seinem Tod und seiner Auferstehung das wiederhergestellt. Ungefähr wie ein Restaurator, der so die alten Schichten freilegt, wie eigentlich etwa ein Bild oder eine Kirche ursprünglich gestaltet war. Wie hat Gott uns ursprünglich gestaltet? Mit Ehre und Herrlichkeit uns gekrönt, uns wirklich ja göttliches Leben eingehaucht, wie es in der Bibel mal heißt, an seinem göttlichen Leben Anteil gegeben. Papst Leo der Große hat im ersten Jahrtausend gelebt, hat einen Satz gesagt, der manchem vielleicht bekannt ist: Christ, du bist der göttlichen Natur teilhaftig geworden, lebe nicht unter deiner Würde. Oder wenn man es in unserer Sprache übersetzt: Mensch, vergiss nicht, erst in der Gemeinschaft mit Gott, da bist du ganz in deinem Element. Da bist du wirklich in deinem Element, so wie der Fisch im Wasser oder wie der Schwimmer, der sich im Wasser so freut, das Kind, das im Wasser herumtollt, wie jemand vielleicht für sich im Garten oder beim Lesen oder in der Musik oder beim Malen oder sonst was so ganz erfüllt ist, aber noch viel mehr. In der Gemeinschaft mit Gott, da bist du ganz in deinem Element. Man kann denken, so eine Aussage, das ist ja wie so ein bisschen Weltflucht. Ne? Wenn wir erst in der Nähe Gottes ganz in unserem Element sind, ja, was ist denn in meinem Alltag? Da kommt es ja nicht immer vor. Und die Frage auch, ich spüre das ja nicht immer. Ich spüre das auch nicht immer. Die Jünger haben auch nicht tagtäglich Tabor erlebt. Das waren so wie ein Blitz in der Nacht, wo sie plötzlich merkten, was eigentlich für ein Geheimnis zum Leben gehört. Aber ist das deshalb unwahr? Ist das deshalb, weil ich es nicht jeden Tag spüre oder nicht jeden Tag sehe oder wahrnehme, unwahr? Das kann manchmal eine Riesennot sein, weil man vielleicht genau das Gegenteil vernimmt. Aber ich denke, so Taborstunden hat schon jeder gehabt. Wenn man für sich mal überlegt, wo war ich erfüllt, wo war ich glücklich, wo gab es Situationen, wo ich spürte, ja, da habe ich wirklich innerlich eine himmlische Ruhe. Also eine Ruhe, wo ich merke, da ist mehr als nur mal ausruhen. Himmlische Ruhe. Und wo gab es vielleicht tiefe Begegnungen, erhebende Feste, erhebende Begegnungen, Gespräche, aber auch Zeiten des Gebetes, wo ich spürte, hier in dem Gottesdienst, die Zeit ging vorbei, man hat es gar nicht gemerkt. Das erlebe ich manchmal, wenn Menschen das so beim Gottesdienst oder nach dem Gottesdienst sagen, hat man gar nicht gemerkt. Das ist für mich immer ein sehr schönes Zeichen, weil man dann eben wirklich ganz da war und in gewissem Sinne ganz weg war. Also wo man spürte, jetzt bin ich ja wie auf dem Berg Tabor, ganz woanders. Und das ist keine Weltflucht, sondern es ist eigentlich eine Bekräftigung in seinem Alltag, nicht das Dunkle zu sehen, sondern zu wissen. Ich nehme immer gern das Beispiel von Raupe und Schmetterling. Vieles in unserem Alltag ist noch Raupendasein, bei mir und bei den anderen. Und wie manches so läuft, und dann ärgert man sich über sich oder ärgert sich über die anderen oder über das, was einfach nicht so ist. Eine Raupe ist ja nun nicht gerade besonders ansehnlich, auch so ein bisschen schmuddelig. Aber zu sagen oder zu sehen oder zu glauben und zu wissen, in der Raupe, da ist schon angelegt alles für den Schmetterling. Das muss nur noch entfaltet werden. Und das Wort entfalten, da kommt ja das Wort Falter vor, ein anderes Wort für Schmetterling. Das muss sich entpuppen, das muss entlarvt werden. Da müssen die Larven fallen, damit das Eigentliche sichtbar wird. Und das Eigentliche, das Tiefste ist, ich bin wirklich von Gott her ja mit göttlichem Leben erfüllt. Und in der Taufe habe ich Anteil daran, dass Jesus das wiederhergestellt hat. Dass Jesus mit seinem Sterben und seiner Auferstehung wirklich so eintaucht in unser menschliches Leben, dass er die göttliche Herrlichkeit wieder mit dem Dunklen, auch mit dem Sündhaften in Berührung brachte. Dass er da eintauchte bis in die tiefsten Dunkelheiten und sagte, hier, auch hier bringe ich meine göttliche Liebe hin, damit du ja aufatmen kannst und auftauchen kannst und dass du ahnst und dass du spürst, dein Leben ist mehr wert als Wachsen und Vergehen einer Pflanze. Du hast in dir etwas Ewiges, was weit über den Augenblick hinausgeht. Wenn wir uns überlegen, es gibt in unserem Leben, denke ich, so etwas wie Taborstunden oder Sternstunden. Manchmal sind es kleine Augenblicke, wo jemand einfach mir zu spüren gibt, mich beschenkt, ohne etwas davon zu haben. Ich habe immer so eine Erinnerung dran, das ist jetzt schon viele Jahre her, wo ich mit dem Auto von einer Veranstaltung zurückfuhr. Ich hatte da tagsüber eine Lehrerfortbildung. Es regnete und ich musste dringend tanken. Der Tank war wirklich nahe dem Leersein. Ich suchte und endlich fand ich eine Tankstelle, war zufrieden und glücklich. Aber es regnete wie sonst was und dann fuhr ich dann weg und kam an eine Ampel, vielleicht 100 Meter von der Tankstellenausfahrt entfernt. Und von hinten, musste warten, von hinten, der blinkte ein paar Mal auf, aber ich verstand nicht, was er wollte. Und dann stieg der Mann, der da hinten am Steuer saß, aus und machte bei mir die Klappe vom Tank, also den Tankdeckel zu. Das hat er nicht nötig gehabt. Er hätte ja auch sagen können, selbst von Schuld, wenn er nicht merkt, was los ist. Aber das war einfach so ein, der hat mich beschenkt und das hat mich die ganze Heimfahrt irgendwo unheimlich erfüllt und glücklich gemacht, weil mir deutlich wurde, der konnte jetzt wirklich ohne Hintergedanken einfach nur gut sein. Ich glaube, so Erfahrungen, die machen wir alle immer wieder. Wir sind ja manchmal geneigt, mehr das Schwere zu sehen, die Not, aber es ist ein großes Geschenk, dass ich lebe, dass ich getauft bin und getauft heißt, dass ich von Gott bejaht bin, wirklich mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt und dass ich immer wieder etwas von diesem Leben Gottes, von dieser Liebe Gottes verspüren darf. Das Beispiel mit dem Tankdeckel, Alltäglichkeit ist so eins und ich denke, hoffe, dass jeder und jeder von uns da so manches Beispiel nennen könnte. Und da, wo das aufblitzt, wo ich etwas von diesem Leben, von dieser Liebe, man könnte auch sagen von dieser Nähe Gottes spüre, da bin ich wirklich wie so ein Fisch im Wasser, eben ganz in meinem Element. Wie gesagt, in der Tat, wir sehen das nicht permanent, wir spüren das nicht permanent. Es ist ein lebenslanger Weg der Entfaltung, woran man eben merkt, dass Taufe nicht nur etwas für Kinder ist, sondern dass es sich in unserem Leben als Erwachsener wirklich entpuppen muss, was da eigentlich mit unserem Leben ist. Mensch, vergiss nicht, in der Gemeinschaft mit Gott, da bist du ganz erfüllt. Da bist du ganz in deinem Element. Und das will ja auch das Wasser deutlich machen. Das Wasser, in das ich eintauche, so ein ganz kleines Kind, das kann ja eigentlich im Wasser schwimmen. Die ersten Wochen können Kinder schwimmen, nachher dann nicht mehr. Es macht uns irgendwo deutlich, eigentlich ist das Kind in seinem Element. Ist das Kind in etwas, was zu ihm gehört. Und ich glaube, dass wir auch manchmal vergessen, was oder nicht mehr können, was zu uns gehört und wieder neu lernen müssen, wie man schwimmen lernen muss, damit ich wirklich in dieses Leben Gottes eintauche. Und das ist nicht etwas Fremdes, das ist wirklich erfüllend. So wie ein Mensch erfüllt ist, so eine Wasserratte, wie man so sagt, erfüllt ist im Wasser oder beim Lesen oder sonst was. Aber jetzt hier in der Nähe Gottes, das ist wirklich herrlich und erfüllt. Auch wenn ich es nicht tagtäglich erlebe, aber wenn ich vielleicht spüre, da ist etwas und von dieser Sehnsucht möchte ich eigentlich nicht mehr weg und von diesem, was ich da erleben durfte schon, möchte ich nicht mehr weg, auch wenn vieles andere in meinem Leben manchmal sehr drängend oder mich niederziehend ist. Ich weiß, was das heißt, in Gottes Nähe, da kann man wirklich erfüllt, glücklich und ganz in seinem Element sein.
Von Herzen ja, Glaubensweg zur Tauferneuerung in der Osternacht. Diese Reihe hören Sie heute in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Durch diese Reihe begleitet führt uns ja Pater Hubert Lenz aus Fallendar. Herzlichen Dank, Pater Lenz, für Ihre Gedanken heute. Sie haben jetzt am Ende auch nochmal darauf hingewiesen, das Nicht-Vergessen, vergiss nicht, haben Sie gesagt. Und wenn es dann doch eben passiert ist mit dem Vergessen, dann kann man das Ganze wieder neu lernen. Ist vielleicht auch diese ganze Unternehmung, die wir jetzt hier mit diesem Glaubensweg, den Sie mit uns gehen, ist diese ganze, auch in dieser ganzen Unternehmung, auch in der Fastenzeit, vielleicht auch immer die Erinnerung daran drin, vergiss nicht auch gerade in den guten Zeiten, wenn wir zum Beispiel immer von der, wir haben es ja auch gesagt, von der Heiligung des Alltags reden, dass wir gerade in diesen alltäglichen Situationen uns die Aufmerksamkeit bewahren und uns auch die Erinnerung bewahren, um dann ja zum Beispiel auch gewappnet zu sein für die Zeiten der Not, des Vergessens.
Ich glaube, das nicht vergiss nicht, das ist einerseits eine Frage im Alltag, aber zum anderen, denke ich, braucht man so ausgesparte Zeiten, wo es einem, wo man wirklich nochmal so auf Tauchstation geht, im guten Sinne des Wortes. Also mir ist es selbst so gegangen, bei dem Vorbereiten, mich befassen mit dem Thema Taufe. Wir wollen ja auch mittelfristig da so eine schriftliche Unterlage erstellen, Glaubensweg von Herzen ja zur Taufe. Und habe mich die letzten Monate intensiver mit dem Thema befasst und mir sind immer wieder Aspekte wirklich neu aufgegangen. Etwa dieses neue Leben, nicht? Das Entkleiden des Alten und das Anlegen des neuen Gewandes, nachdem ich untertauche und auftauche, das ist ja schon ein drastisches Bild, was da unsere christlichen Vorfahren und Urahnen vollzogen haben, was aber deutlich macht, welche Wirklichkeit einfach damit verbunden ist. Und ich denke, wenn einem das stärker aufgeht, dann nimmt man dieses Licht auch so in den Alltag mit und muss natürlich versuchen, es auch in den Alltag mit hineinzunehmen. Aber ich glaube, wir brauchen immer wieder Situationen, wo man mal anderes beiseite legt, wie die Jünger auf den Berg Tabor stiegen und sagen, was ist hier eigentlich? Um was geht es eigentlich? Wo ich mich wirklich mit dem wieder befasse, und dazu lädt uns ja diese Zeit auf Ostern hin in besonderer Weise ein, aber auch zum Beispiel jeder Sonntag.
Aber ein bisschen, sagen wir es ehrlich, erfordert das Ganze natürlich auch eine gewisse Form, sagen wir, des Mutes. Ja, wenn man eben so ein Tabor-Geschehen, wie Sie es selber sagen, das ist nicht alltäglich in unserem Verständnis, sondern das ist etwas ganz Besonderes, etwas ganz Außergewöhnliches, und so ein bisschen Mut braucht es da schon.
Vor allem Vertrauen. Mhm. Also Mut im Sinne von manchmal Mut dran zu glauben, aber das Vertrauen und den langen Atem, die Geduld, das stimmt wirklich. Ich habe davon schon gekostet. Die Herrlichkeit des Wassers und nicht nur irgendwelche trüben Quellen, von denen ich oder trüben Pfützen, von denen ich getrunken habe, wenn man das Bild vom Wasser mal so etwas nimmt, da braucht es immer wieder. Das ist wie mit diesem Bild vom Freilegen, wo der Restaurator oder die Restauratorin wirklich freilegt, was eigentlich da verborgen ist. Und den Mut, die Geduld zu haben, zu warten, bis die tieferen Schichten ans Licht kommen und den langen Atem zu bewahren. Wir sind ja so eine Generation, die möchte immer gleich in 2 Minuten das Essen fertig haben und dass etwas auch braucht, bis es kocht und gar ist, das ist uns zum Teil etwas abhanden gekommen in unserem alltäglichen Lebensgefühl.
Von Herzen ja, Glaubensweg zur Tauferneuerung in der Osternacht. Wir hören Pater Hubert Lenz aus Fallendar. Pater Lenz, als Sie zum Eingang davon gesprochen haben, dass es ein Mehr gibt in unserem Leben, und um das eigentlich niemand drumherum kommt. Es gibt manche Menschen, die geben die Auskunft, dass ihnen dieser Gedanke irgendwie doch fremd ist oder dass sie eigentlich ganz zufrieden sind mit dem, was sie haben. Und man kann sich auch oft des Eindrucks nicht erwehren, dass diese Auskunft wirklich ehrlichen Herzens kommt. Wie würden Sie darauf reagieren?
Warten. Mhm. Ich denke, man da bringt es ja nicht, dass ich einen anderen da sozusagen das sind irgendwelchen guten oder weniger guten Argumenten oder ihm den Kopf dazu rede und sage, das ist aber so, sondern ich muss eigentlich warten, bis in ihm so ein Hunger, ein Durst neu geweckt wird. Und das erlebe ich eigentlich schon, dass das in jedem menschlichen Leben immer wieder kommt. In Situationen, wo es einschneidend ist, oft ist es mit Schmerzen verbunden, wo man spürt, das ist doch noch nicht alles, da muss doch im Leben mehr sein. Und ich glaube, da ist einfach wichtig, dass man wartet, dass man mit jemandem im Begegnung, im Gespräch bleibt, aber den anderen nicht das Evangelium um die Ohren schlägt, du musst doch noch da mehr haben, sondern irgendwann wächst die Sehnsucht wieder und merkt man, dass das war es noch nicht. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich glaube, so ein Funke kann auch springen oder springt auch, wenn Menschen an uns erleben, da ist mehr. Also da bezeugt jemand, dass es mehr gibt mit seiner eigenen Person. Dass das nicht nur eine Theorie ist, sondern dass es wirklich zur Erfahrung wird. Aber nochmal, beides ist nicht einfach argumentativ und durch Reden, sondern vor allem durch Begegnung und durch Erfahrung und durch Warten zu erfahren.
Wir haben eine erste Anruferin in der Leitung aus der Hauptstadt Berlin. Grüß Sie Gott, guten Abend.
Ja, grüß Gott. Ich habe 1997 zu St. Peter und Paul konvertiert und diese Konversion war für uns alle, die wir daran teilgenommen haben, eine Taborstunde. Es war wirklich wahr, alle waren erfüllt und begeistert. Ich bekam die Erstkommunion und ebenso auch noch die Firmung gespendet von dem Pfarrer.
Und daran haben Sie eben sich nochmal erinnert? Also
ja, das war wirklich wunderschön, ja.
Mhm. Mhm. Und Sie können aus der Erinnerung heute noch Kraft schöpfen?
Ja, ich denke, ja. Und dann habe ich noch eine in Friedrichroda, auch nochmal haben wir die Tauferneuerung gefeiert. Das war auch eine sehr gute Begegnung. Das war, ich weiß nicht, vielleicht 1-2 Jahre danach. Mhm. Ja, dann musste jeder das Glaubensbekenntnis vorsagen. Ja, das war auch eine gute Begegnung.
Also was ich so erlebe, ist, wenn man so mitbekommt, wenn ein Mensch entweder konvertiert oder überhaupt neu getauft wird, überhaupt neu zum Glauben gekommen ist, wenn andere Menschen das erleben, dann passiert eigentlich etwas, was uns im Alltag der Kirche oft etwas abhanden gekommen, nämlich dass man spürt, denen bedeutet das etwas ganz Besonderes und das ist für die ein Einschnitt im Leben. Nicht? So wie Sie eben gesagt haben, das war an dem und dem Tag, 1997, an dem und dem Ort, kann ich mir noch gut dran erinnern, da ist das und das geschehen und das war etwas ganz Erfüllendes. Und ich glaube, dass uns oft in den Gemeinden so die Erfahrung etwas fehlt, dass man wirklich spürt, da ist etwas Beeindruckendes. Das ist ein beeindruckender Einschnitt, wie soll ich sagen, der, wo einfach, wo man merkt, wenn Gott ins Leben eintritt, da kommt eine neue Dimension rein.
Und das Ganze, sei es nun das Glaubensbekenntnis oder eben auch in so feierlich das Taufbekenntnis, das ist dann wirklich eine Entdeckungsreise, wenn man es.
So kann man das sagen. Ne? Mhm. Jemand, der vielleicht irgendeine Tour macht im Urlaub, wo er sagt, boah, was ich da sah, habe ich nie gedacht, dass es sowas gibt.
Danke auf jeden Fall für Ihren Anruf. Alles Gute, Gottes Segen nach Berlin. Wir gehen weiter nach Montreal zu Frau Klopfer. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Guten Abend, grüß Gott.
Ja, schönen guten Abend.
Ja, Pater Lenz, ich habe mich sehr gerne von Ihrem Vortrag mitnehmen lassen in die Nähe Gottes. Es hat wirklich so eine Sehnsucht geweckt. Wenn man so diese Gottesnähe mal erfahren hat und eine Ahnung von der Herrlichkeit Gottes bekommen hat, dann vergisst man das nicht mehr. Und so dieses Bild von dem Angehauchten, der ja von dem Gott Angehauchten, das man nie mehr vergisst, hat mir sehr gut gefallen. Es ist einfach so eine andere Dimension, die man da erlebt. Mhm. Und es hat in mir auch so diese Sehnsucht geweckt, oder weckt überhaupt diese Sehnsucht in mir, solche Erfahrungen mit anderen auch teilen zu können. Und ja, das macht man natürlich, oder hat man den Wunsch, das in der Gemeinde machen zu können, aber da ist dieses Bewusstsein ja oft gar nicht so klar erkennbar. Die Realität in der Gemeinde ist eben oft eine ganz andere. Und ich habe mir so überlegt, vielleicht ist das auch ein Grund, warum unsere Täuflinge, die so als Kinder getauft werden, den nächsten Kontakt zur Kirche erst wieder bei der Kommunion haben. Und ich habe mir so überlegt, was ist notwendig, damit sich in einer Gemeinde ein solches Bewusstsein entwickeln kann. Ja, und wo fange ich überhaupt erst an, wenn man so das Gefühl hat, da ist ganz wenig da?
Das ist eine ganz schwierige, aber ganz wichtige Frage, die Sie da ansprechen. Ganz schwierig deshalb, weil wir in einer, würde ich sagen, fast dramatischen Umbruchssituation leben. Wenn man so über die letzten Jahrzehnte guckt, Montreal, das ist irgendwie in der Eifel.
Mhm. Jawohl.
Wenn ich so gucke, ländliches Gebiet, da war vor 50 Jahren, fiel da jemand auf, wenn er nicht in die Kirche geht. Und ich vermute, auch bei Ihnen im Ort wird es heute so sein, die in die Kirche gehen, sind eher diejenigen, die auffallen. Also nicht die anderen.
Ja, also der andere Teil ist der größere Teil.
Der größere Teil ist der, der nicht mehr mitgeht. Und das war über Jahrhunderte oder fast anderthalb Jahrtausende einfach selbstverständlich. Es war selbstverständlich, dass ein Kind getauft wurde. Es war selbstverständlich, dass man zur Kirche ging. Es war alles Mögliche war selbstverständlich. Und wir sind heute in einer Situation, wo es nicht mehr selbstverständlich ist, aber es ist irgendwo noch so Reste da. Und wenn man dann kommt und sagt, nee, da müsste mehr geschehen, dann klingt man, wird schnell gesagt, elitär oder man fällt aus dem Rahmen. Ich glaube, dass wir da einfach in einer Umbruchssituation sind, wo wir neu lernen dürfen, müssen, was in den ersten Jahrhunderten die Christen wirklich hautnah erlebt haben, welcher Einschnitt der Glaube für den Menschen bedeutet und nicht nur bedeutet, sondern wirklich mit sich bringt. Also das ist ja eine Realität, das ist ja nicht irgendwo nur ein Gedankending. Mhm. Und Jesus hat nie gesagt, wo 20 oder 30 in meinem Namen versammelt sind, sondern wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind. Das heißt, wo ich wirklich mit einigen wenigen anfange, Mensches Kind, haben wir da welche? Kann in der Familie sein, kann es mit Bekannten sein oder wo man merkt, ach, da ist so gemeinsame innere Suche, gemeinsame innere, so ein inneres Verstehen, dass man da auch miteinander Gemeinschaft pflegt. Gemeinschaft meine ich jetzt, über den Glauben spricht, vielleicht auch über seine Fragen spricht. Das ist aus der Vergangenheit her für uns eher nicht so selbstverständlich. Das ist selbst in klösterlichem Leben nicht mehr selbstverständlich gewesen, sondern es ging alles so im gewohnten Trott, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, wir sind heute da ganz neu herausgefordert, wo so die Umgebung einen nicht trägt, dass wir uns A, wirklich in diesem neuen Leben Gottes immer wieder verwurzeln müssen, uns eintauchen müssen, um das Bild von vorhin zu bringen, und auf der anderen Seite Gefährtenschaft suchen, also wo ich nicht alleine gehe, sondern mit anderen bin, und ich hoffe, so ein bisschen davon haben Sie in Ihrem Leben.
Ja, davon habe ich ganz viel. Aber ich vermisse einfach so in der Gemeinde diese Gemeinschaft, dass da einfach auch ein Stück zu spüren, mit anderen zu teilen, auch so von dieser Begeisterung einfach was mitzukriegen. Weil zwischendurch hat man ja doch immer wieder Wüstenzeiten. Und da ist es gut, wenn man sich so gegenseitig einfach stärken kann und über den Glauben sprechen kann.
Sie werden es nicht erzwingen können in der eigenen Gemeinde. Also ich denke, dass es gibt bestimmt auch in Ihrer Gemeinde Menschen, die. Aber ich kann es nicht erzwingen, dass das der Grundtenor ist. Das ist eine. Und das andere ist, ich glaube, es gibt zu dem Thema Wüstenzeiten aber auch so etwas, wo ich glaube, da kann man sich gegenseitig stützen, stärken, vielleicht auch ein ganzes Stück ermahnen. Aber dann muss man auch selbst. Also man wird nicht dann von anderen automatisch mitgetragen, wie man vielleicht früher automatisch mitgezogen wurde in die Kirche, wie das so meine Elterngeneration noch erlebt hat, sondern wo ich wirklich sagen muss, dass da muss ich auch mal nicht dem inneren Schweinehund Raum geben, sondern ihn auch wirklich überwinden. Das Denken, das war der Weg Jesu, das war der Weg der Jünger, und das ist auch ein Stück unseres Weges. Also ich möchte das nicht gegeneinander ausspielen, aber sagen, dass, glaube ich, gehört beides dazu.
Mhm. Dass man ja auch einfach sich so ein Stück weit gemeinsam auf den Weg machen. Das ist wahrscheinlich auch einfach ein Prozess, der ganz viel Zeit braucht.
Darüber kommen wir in einer nächsten Sendung nochmal zu sprechen.
Mhm.
Danke für Ihren Anruf.
Ja, danke Ihnen
und
auch.
Ihre Wortmeldung. Alles Gute für Sie. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Gehen weiter nach München zu Frau Kowalewski. Grüße Gott, jetzt sind Sie auf Sendung. Guten Abend.
Ja, einen schönen guten Abend, Frau Kowalewski aus München. Ich möchte mich erst einmal bedanken. Ich habe jetzt schon 3 Vorträge von Ihnen gehört und habe mich jetzt doch mal getraut anzurufen. Und zwar, ich bin auch Konvertitin, und zwar bin ich mit dem 10. Lebensjahr immer in die katholische Kirche gegangen, wenn Maiandacht war. Und irgendwie kam ich dann auf die Idee, dass die Evangelischen haben keine Mutter. Und ich wollte eine Mutter haben. Und dann habe ich mal mit dem Pfarrer gesprochen, und da hat er gesagt, ja, also das ging ja nicht so einfach und so. Ja, ich müsste dann katholisch werden. Oh ja, das mache ich. Dann habe ich eine Mutter. Und meine Eltern, die waren dagegen. Und ich habe gekämpft und gekämpft und gekämpft. Und dann meine Eltern gesagt, na ja, wenn du meinst, dann brauchst du aber nicht mehr heimkommen. Und also selbst das Wort nicht mehr heimkommen, das hat mich dann auch nicht irritiert. Ich habe dann ein Jahr Unterricht gehabt und bin an Weihnachten, weil sie mit dem Kleid gesagt haben, am Heiligen Abend bin ich dann getauft worden. Und da hatte ich von den Ministranten so ein Gewand an, das war wirklich rau, und stand in der Mitte in der Kirche ein Betschemel, und da musste ich das ganz lange Glaubensbekenntnis, was also im Messbuch steht. Und da konnte ich etliche Wörter also noch nicht aussprechen. Da war hinter mir eine Ordensfrau, die hat mir das immer eingesagt. Das Schlimmste war, ich habe da Angst und Bang ausgestanden, denn der Pfarrer auf der Kanzel hat nämlich die Pfarrgemeinde gefragt, ob sie was dagegen haben, dass ich jetzt katholisch werde. Da habe ich also wirklich gezittert. Und ich durfte dann wirklich dann am Heiligen Abend, habe ich dann die Taufe empfangen, und am Neujahrstag durfte ich dann zur Erstkommunion gehen. Und immer Weihnachten fällt mir das wieder ein, da bin ich also ganz, ganz glücklich drüber. Und dass ich ein Jahr nicht heim durfte und zu einer Tante muss, es war zwar schon schwer, aber das war mir das Ganze wert.
Das ist ja grundsätzlich eine interessante Erfahrung, die Sie gemacht haben. Auf der einen Seite so mit manchen Eigenheiten, wo es einem etwas schüttelt, was Sie so erzählen vom Gottesdienst, so ein paar Elemente, die sind ja, denke ich, die brauchen schon viel innere Kraft, um sie durchzustehen. Und auf der anderen Seite, wo Sie sagen, die gute Erinnerung ist eigentlich viel, viel stärker als die Fragen, die sind, oder was vielleicht nicht so, wo ich die Riesenangst hatte, da in der Mitte allein zu stehen und so, wo man merkt, da war mit Ihnen etwas, da hat Gott Sie wirklich berührt. Und da haben Sie gespürt, da gehöre ich hin. Und dafür war ich bereit, manches in Kauf zu nehmen. Das finde ich schon grundsätzlich berührend. Das erlebt man ja immer wieder. Das ist bei uns in unserem Alltag nicht so ganz selbstverständlich, aber es gibt immer wieder Berichte, Begegnungen, auch aus anderen Ländern, wie ein Mensch von Gott berührt ist und spürt, da gehöre ich hin.
Danke auf jeden Fall für Ihren Anruf. Gottes Segen nach München, Frau Kowalewski. Eine Anruferin aus Südtirol wartet schon ein klein wenig in der Leitung. Es ist Frau Hirschbühl. Jetzt sind Sie dran. Guten Abend, grüß Sie Gott.
Ja, ich möchte ja auch dem Herrn Referent ein inniges und herzliches Vergelt's Gott sagen für diese wunderbare Vortrag und Ausführungen. Und ich finde, es ist die schönste und erbauendste Gotteszusage, die wir in der Taufe durch die Firmung und die Heilszusage der Kirche empfangen. Aber ich persönlich habe eigentlich erst ungefähr mit 50 Jahren ganz bewusst diese Taborstunde und dieses Bewusst-Christsein, dass Jesus in meine Mitte kommt, erfahren dürfen. Ich muss ehrlich sagen, die Botschaft Gottes und alles, was auch die Eltern uns vorgelebt haben, war nicht so, es war einfach mehr ein traditionelles Christentum. Aber ich danke dem Herrgott, dass ich jetzt diesen Weg gehen darf.
Danke, Frau.
Ja, vielleicht kann ich dir was dazu sagen.
Ja, bitte.
Weil Sie sagten, ich habe erst mit 50. Ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das kommt oft erst oder in der Regel erst im Leben. Ich habe ein Elternhaus gehabt, wo ich wirklich vieles, vieles mitbekommen habe und vorbildlich mitbekommen habe. Und trotzdem ist es bei mir eigentlich erst, nachdem ich zu Hause wegging, wo ich sagen kann, da war so noch mal so ein Einbruch, wo ich gar nicht dachte, dass es sowas gibt, wo ja ich ein Stück wirklich innerlich umgekrempelt wurde. Und das gibt ja auch Hoffnung, wenn man sich überlegt, heute 20, 30, 40, 50-Jährige, wo man sich denkt, wohin führt das? Und kann ich nicht die Hoffnung, darf ich nicht die Hoffnung haben, aus Erfahrungen von anderen Menschen wie von Ihnen, dass es immer wieder Punkte gibt, wo Gott sich offenbart, und zwar so, dass man spürt, boah, das ist nicht eine Theorie, sondern das ist eine andere Wirklichkeit.
Ich möchte schon sagen, das ist ein interplanetarischer Weg, dass es der verkopfte Glaube bis zum Herzen geht und dass jeder Tag eine neue Herausforderung ist, dass ich in der nüchternen Welt, in der ich jetzt lebe, diese Freude am Glauben nicht verliere.
Ich glaube, das war für die Jünger, für den Petrus und so weiter ja auch. Der hat ja noch Jesus verleugnet, trotz Tabor. Also ich denke, das ist für uns alle ein lebenslanger Weg.
Dankeschön, alles Gute, Frau Hirschbühl. Ebenfalls. Gottes Segen nach Südtirol. Also einen Aspekt haben wir jetzt in all den Anrufen, wirklich, der kam ganz deutlich zum Vorschein, die Suche nach der Begegnung, nach dem Austausch dieser Erfahrungen, dieses Besonderen, was man erlebt hat, wofür man in den unterschiedlichsten Situationen und Konstellationen des Lebens oder der unterschiedlichen Lebenswege manchmal gar keine Worte findet. Wie Sie ja auch gesagt haben, da ist man oft sprachlos davor und trotzdem möchte man es mitteilen, man möchte es teilen. Ist vielleicht dieser Glaubensweg, den wir jetzt mit Ihnen in der Fastenzeit gehen, auch eine Gelegenheit, noch einmal ganz neu darüber nachzudenken, wie wir eigentlich oder was auch dieses Kirche für uns ist, diese Gemeinschaft, ob das jetzt aus den Erfahrungen kommend von der Anruferin, die gesagt hat, sie hatte furchtbare Angst, als der Pfarrer dann sagte, hat hier jemand was dagegen, dass ich getauft werde? Die andere Anruferin, die sagte, sie wünscht sich mehr Gespräch einfach im engeren Umfeld. Haben wir hier eine ganz neue oder eine besondere Gelegenheit, auch in der Tauferneuerung, nicht nur auf uns ganz selbst und persönlich zu schauen, sondern eben auf die Gemeinschaft, die damit verbunden ist, in die uns die Taufe hineinnimmt?
Das ist wichtig, kommt in einer der nächsten Sendungen nochmal ausführlicher als Thema. Das Thema, dass ich wirklich da Gemeinschaft auf dem Weg habe und auch eine neue Gemeinschaft gestiftet wird.
Mhm.
Die andere Sache ist, dass wir wirklich heute, wir werden in absehbarer Zeit nicht wieder als Christen Mehrheit sein. Das muss man ganz nüchtern sehen und wahrnehmen. Und wo ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass es kleine Zellen gibt, Gruppen gibt. Wenn ich manchmal so übers ländliche Gebiet oder ein ländliches Gebiet komme, durch manches Dorf fahre, da gibt es ja manchmal so Gehöfte, 7, 8 Häuser oder 7, 8 Gehöfte, wo dann irgendwie eine Kapelle mit dabei ist. Das heißt, wo unsere Vorfahren, dort war wahrscheinlich seltener Eucharistiefeier, aber wo unsere Vorfahren dort wussten, wir wollen auch hier miteinander Glaubensgemeinschaft leben. Und ich glaube, für mich sind das so Bilder. Ich glaube, dass wir in dieser Richtung einfach von Gott geführt werden. Es gibt da eine Not und eine Notwendigkeit, dass Glaube in Gemeinschaft gelebt wird und dass Glaube nicht nur ein Weg von so und so viel Einzelnen ist.
Danke, Pater Lenz, für heute. In der nächsten Woche geht es weiter, heute in einer Woche mit dem Glaubensweg zur Tauferneuerung in der Osternacht. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass auch Sie mit dabei waren, dass Sie sich hier in der Sendung eingebracht haben mit Ihren Gedanken und Anregungen. Wenn Sie sich für die besonderen Wege der Erwachsenenbildung, für den besonderen Weg von Pater Lenz, den er in diesem Team Wege Erwachsenenglaubens verfolgt. Wenn Sie sich dafür interessieren, liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt eine sehr schöne Homepage www.weg-fallendar.de. Diesen Link finden Sie auch auf unserer Homepage im Infofeld zur Sendung. Sie können auch bei unserem Hörerservice anrufen. Der hat auch einige Informationen für Sie parat. Und ja, vielleicht möchten Sie ja Pater Lenz auch einmal sehen. Das können Sie bei Bibel TV jeden Sonntag in der Fastenzeit um 9.15 Uhr den Kurs Das Feuer neu entfachen. Und auch die bereits vor 2 Jahren gesendete Reihe in der Fastenzeit unterwegs nach Emmaus, die gibt es auch beim Fallendarer Weg als Teilnehmerheft mit verschiedenen Begleitmaterialien. Auch dazu können Sie auf unserer Homepage schauen, beziehungsweise auch unseren Hörerservice anrufen. Herzlichen Dank für heute, Pater Lenz. Wir freuen uns auf das nächste Mal und möchten Sie zum Abschluss der Sendung wie immer um Ihren Segen bitten.
Ja, jetzt muss ich nach diesem riesigen Werbeblock, das erschlägt einen ja fast, aber vor Freude, noch eins dazu sagen. So ab Anfang der kommenden Woche ist auch immer so eine Kurzfassung dessen, was ich gesagt habe, bei uns in Fallendar auf der Homepage, wenn man das mitlesen will, so 1,5 Seiten etwa. Einfach die Möglichkeit ist, so die zentralen Gedanken nochmal nachzulesen. Also ab nächste Woche Montag oder Dienstag. Ja, wollen wir mit einem kleinen Gebet beenden und dann uns unter Gottes Segen stellen. Vater im Himmel, du hast uns mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Lass uns immer wieder ahnen, was das heißt und zu welcher Größe wir berufen sind, dass wir dein göttliches Leben in uns tragen, dass es in der Taufe wirklich wieder freigelegt wurde, dieser Schatz, diese Herrlichkeit, die zu unserem Leben gehört. Segne uns, segne die Menschen auch vor allem, die sich schwer tun, die mehr die Raupe als den Schmetterling sehen oder ahnen. Segne uns und segne alle, die uns verbunden sind und die wir uns auch vielleicht sorgen um deren Glauben, um deren Entwicklung. Wir wollen das Vertrauen in deine Hände legen und dich bitten, dass du uns segnest. Und so segne sie und segne alle, die uns am Herzen liegen. Der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615515. Ich wiederhole, 7615515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.